Ja, wir haben über diese multikulturelle Natur eigentlich der marokkanischen Gesellschaft und Geschichte gesprochen. Wie drückt sich das aus? Sie sagten in den Sprachen, die Sprachen sind verschieden, Berbersprachen, arabische Sprache, aber auch das Französische spielt eine sehr große Rolle schon seit längerer Zeit, besonders auch natürlich in den Wissenschaften, nehme ich an. Aber es drückt sich noch in vieler anderer Hinsicht aus, vielleicht in der Literatur oder Kunst. Wie sehen Sie das?
Seit den 60er Jahren war die Universität offen für alle Leute mit ihren unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Und deshalb sind manche Philosophen oder Hochschullehrer hatten sich mehr für die Kunst gewidmet, zum Beispiel Abdelkebir Khatibi hatte sich mit der bildenden Kunst beschäftigt, hatte viele Romane, viele philosophische Romane geschrieben, aus seinem kulturellen Hintergrund. Andere Leute hatten auch Romane geschrieben, in einer Art, wie die City- oder Stadtromane, wie bei Dublin, Berlin-Alexanderplatz. Und jeder dieser Schriftsteller hatte seine eigenen kindlichen sozusagen Erfahrungen in romanischer Sprache ausgedrückt. So haben wir...
In der Sprache des Romans.
Ja, in der Sprache des Romans. Das heißt, wir haben viele Schriftsteller, die aus Fes kamen, und diese Leute haben entweder auch in der arabischen Sprache ihre eigenen Erfahrungen in Fes durchgearbeitet und dann in Form von Roman geschrieben. Andere haben dieselben Erfahrungen in Fes in französischer Sprache geschildert, und viele Musiker in Fes, viele Clowns in Fes wurden sehr berühmt in französischer Sprache durch diese Romane. Aber andere Leute, die zum Beispiel aus Casablanca, aus Essaouira, zum Beispiel, wir haben Edmond Amran El Malih, er ist jüdischer Religion, aber er ist fantastisch näher zu Marokko als viele Marokkaner. Und er hat seine Stadt Essaouira sehr gut in seinen Romanen in französischer Sprache geschildert. Das heißt, viele Leute aus verschiedenen Horizonten hatten auch die Form des Romans sehr bereichert, vervielfältigt, und auch durch diese Art des Schreibens geben sie uns eine neue Vision unseres eigenen Landes. Ohne Roman vielleicht hätten wir Marokko nicht so gesehen. Und ich denke noch in dieser Hinsicht an einen sehr guten Roman von Elias Canetti.
Stimmen?
Von Marokko.
Marrakesch.
Von Marrakesch. Er hatte diesen Roman in der Mitte der 50er Jahre geschrieben, und wir haben auch hier eine besondere Form der Beschreibung, eine poetische Form, eine tiefe philosophische Einschätzung, Einfühlung, die wir selten bei verschiedenen Leuten erfinden. Und deshalb, aus diesem Beispiel, können wir das Beispiel von Elias Kanizi auch für Marokkaner erweitern,
ja,
und zu sehen, dass durch Musik, durch bildende Kunst, durch Roman auch Marokko sehr gut, ja, vertreten ist in seiner Multikulturalität.
Ja, das ist vielleicht, aber es bringt mich auf einen Punkt, auf den ich später noch einmal zu sprechen kommen möchte. Ich möchte jetzt wieder zurückblenden zur Philosophie im strengeren Sinn oder vielleicht auch zur akademischen Philosophie und einfach Sie persönlich fragen, wie Sie eigentlich die Philosophie betreiben. Warum Sie so gut Deutsch sprechen, ist ganz einfach erklärt, oder auch nicht einfach, aber jedenfalls hat es auch damit zu tun, dass Sie schließlich Philosophie in deutscher Sprache bearbeitet haben als Forscher, und zwar österreichische Philosophie, also einen der Großen der österreichischen Tradition, Franz Brentano, Sie haben vorhin ihn schon erwähnt, und einen von dessen Schülern, Marti. Das war ja das Thema Ihrer Habilitation, und zwar in arabischer Sprache. Ne?
Ja.
Das war vielleicht das erste Mal, dass über diese Philosophen in arabischer Sprache gearbeitet wurde. Warum haben Sie das eigentlich gemacht, oder was finden Sie daran?
Das hat eine Vorgeschichte. Als ich in Marokko studiert habe, an der Uni, hatte ich mich für die französische Philosophie interessiert und hatte ich mich sehr viel mit Foucault, mit Derrida auseinandergesetzt. Und danach hatte ich in Frankreich promoviert, und die Promotion war über amerikanische Philosophie, über die analytische Philosophie. Aber auch hatte ich die Möglichkeit, vielleicht durch Zufall, aber auch wesentlich durch diese Liebe zu Sprachen, hatte ich die deutsche und österreichische Philosophie zu studieren begonnen. Und aus dieser Liebe zu Deutsch, das heißt aus dieser Liebe zu dieser Vielfältigkeit der Philosophie im deutschen Raum, hatte ich den Entschluss gefasst, österreichische Philosophie zu studieren, weil ich dachte, dass österreichische Philosophie ganz anders war als die deutsche Philosophie. Die deutsche Philosophie war idealistisch gesinnt. Die deutschen großen Philosophen waren Kant und Hegel und auch Schopenhauer. Aber ich dachte, dass diese deutsche Philosophie ein bisschen ziemlich bekannt in unserem Land. Und meine Aufgabe als Forscher ist nicht, die Bekannten noch besser bekannt zu machen, noch mehr bekannt zu machen, aber Recht denen zu geben, die noch nicht bekannt sind.
Naja, nur das finde ich ja sehr sympathisch und sehr löblich, aber es könnte ja sein, dass die Unbekannten zu Recht unbekannt sind, eventuell, was ich persönlich bei Brentano nicht annehmen würde, aber gibt es, der Sinn meiner Frage oder meines Einwurfes jetzt ist der, Sie zu fragen, ob Sie eigentlich in dieser Richtung von Brentano aus, die dann auch zur analytischen Philosophie weiterführt, was ja auch für Sie ein so wie für mich, ein wesentlicher Ausbildungsschritt war in der Philosophie, zur analytischen Philosophie weiterführt, zur sprachanalytischen, ob eigentlich in dieser Tradition, ob Sie darin bestimmte Kompetenzen sehen oder bestimmte Anknüpfungspunkte für einen Dialog vielleicht auch mit gewissen Richtungen der islamischen Tradition.
Gewiss, aber was mich sehr gut am Anfang überrascht hatte, war die Tatsache, dass Philosophie in Österreich war Philosophie in Lemberg, in Wien, in Prag und in anderen Städten. Und was mich ganz bezaubert hatte, ist zu finden, dass Marti in einer Stadt gelebt hatte, wo auch Kafka gelebt.
In Prag.
In Prag.
Ja.
Und auch Prag für mich als deutschsprachige Universität war für mich ein großer Zauber. Weil Marti war wie im Exil in Prag. Er war abgetrennt von den philosophischen Auseinandersetzungen in Wien. Brentano selbst war ein großer Philosoph, aber er hatte ein sehr schlechtes Schicksal erlebt, weil er sollte aus Würzburg nach Wien. Gott sei Dank, in Wien hatte die Professur erhalten in 1874.
Aber er hat sie auch wieder verloren, nicht?
Er hatte das verloren in 1880, weil er sich geheiratet hatte und als Ex-Priester sollte keine Heirat so...
Und er konnte auch nicht Professor bleiben als...
Er ist Privatdozent geworden und der Kaiser hatte ihm immer das Recht geweigert, seine Professur wieder zu haben. Aber aus diesem Umstand war auch ein großer Gewinn für die Philosophie vielleicht, weil seine Schüler sollten andere Wege gehen. Das heißt, sollten andere Betreuer suchen für ihre Habilitation. Deshalb hatte Marti selbst nicht bei ihm, aber bei Hermann Lotze promoviert in 75 und dann Karl Schumpf auch und alle anderen haben ihre Wege in andere Städte gemacht. Und das war auch sehr wichtig, weil seine Philosophie trotz dieser Zerstörung auch in diesen vielen Ländern gelebt hatte. Und Philosophie in diesem Umstand hat einen großen Gewinn gehabt. Warum? Weil die Philosophen so mit diesen kulturellen Hintergründen auch gelebt haben.
Ja, und an dieser Stelle wollen wir wieder einmal unterbrechen. Thank you. Sie haben so fasziniert und faszinierend über die Geschichte von Franz Brentano und seinen Schülern gesprochen, vor jetzt schon mehr als 100 Jahren war das, in der österreichischen Philosophie. Und ich hatte Sie eigentlich nur gefragt, warum für Sie diese Richtung überhaupt von Interesse ist, und zwar auch in einem im Kontext eines islamischen Landes oder einer islamischen Tradition. Warum finden Sie, dass diese österreichische Philosophie da von Bedeutung sein kann? Wert, dass man sie bekannt macht oder erinnert?
Das hat einen guten Grund. Deshalb, weil durch die Idee von Intentionalität bei Brentano, durch auch die Vermittlung von Thomas von Aquin auch zu der arabischen Philosophie zurückgreifen können. Denn der Begriff von Intentionalität und auch durch viele Historiker wurde auch durch den Begriff von Sinn, Al-Ma'na, bei Avicenna, bei El-Farabi bedeckt. Weil El-Ma'na oder der Sinn war schon der Sprechersinn, das heißt die Intentionalität. Und dadurch können wir einen Leitfaden finden zwischen der arabischen Philosophie und Brentano. Außerdem gibt es auch diese starke katholische Schule. Und sie war auch mit vielen theologischen Problemen beschäftigt. Und diese philosophischen und theologischen Probleme haben auch ihren Niederschlag bei Brentano und auch in der arabischen Philosophie. Und diese Linie ist ganz anders als die idealistische Linie der Philosophie in Deutschland. Drittens gibt es auch eine Linie, die Brentano mit Aristoteles verbindet. Und auch Aristoteles verbindet die arabische Philosophie wieder mit der österreichischen Philosophie in dieser Hinsicht.
Also Sie sehen eigentlich eine Traditions- oder gewisse Verwandtschaften der Tradition. Und zwar nicht nur faktisch durch die Überlieferung, sondern auch konzeptuell in gewisser Weise, wenn auch verdeckt.
Ja, so sehe ich es.
Aber in der Methode und der Begriffsbildung.
Weil für Aristoteles, für Brentano, war die Erneuerung der Philosophie durch die Ablehnung von Kant und die Rückkehr zu Aristoteles. Und für die arabische Philosophie ist Aristoteles unabdingbar. Das ist der Kern der arabischen Philosophie, weil diese Philosophie war vielleicht nur ein Kommentar.
Wie nennt man ihn? Den Aristoteles? Den Weisen, nicht?
Den Weisen und den ersten Weisen.
Ja, auf Arabisch.
Al-Mu'allim, Al-Awwal.
Ja. Ja, also der Philosoph, ja, der Weise überhaupt. Sind die Philosophen heute, sind Sie und Ihre Kollegen in Marokko die Weisen? Also welche Rolle spielt die Philosophie in der heutigen marokkanischen Gesellschaft? Ist sie irgendwie so ähnlich, wie man sich das in Frankreich manchmal vorstellt, ein Gewissen der Nation oder ein Gewissen der Nation, die Intellektuellen, oder welche Rolle spielen die Intellektuellen in Marokko, die Philosophen in Marokko?
Die Philosophie in Marokko steht stark im Vorfeld der Erneuerung. Denn sie hat auch einen bestimmten Relais zur Modernisierung. Und die Modernisierung ist ein politischer Begriff, der auch mit der Moderne verbunden ist. Und die Philosophen geben den Politikern, den Soziologen, den Publizisten die Möglichkeit, über ihre eigene Terminologie nachzudenken. Und deshalb auch ist Philosophie für Marokko keine Luxusarbeit. Das heißt, Philosophie ist nicht nur eine persönliche Arbeit aus schöpferischer Kraft, aber sie ist auch dazu gerichtet, Verantwortung zu tragen für den Zusammenhalt aller Marokkaner, für die Ausführung eines interkulturellen Diskurses zwischen Arabern und ihrer Vergangenheit, zwischen uns und Europa, und ist dieser interkulturelle Diskurs ein Muss, das wir sehr gerne betreiben, trotz aller Gefahren manchmal, trotz aller Bedenken, denen wir gelegentlich ausgesetzt sind.
In Marokko.
In Marokko, denn ich habe immer in Sicht die Lage der Philosophie in Österreich in den 30er Jahren. Sie war in voller Blüte. Die Universität von Wien hatte mehr Professoren, mehr ordentliche Professoren, Spezialisten als alle Universitäten in Europa. Und trotzdem war das Debatte. Trotzdem sollten die Philosophen ihr Land verlassen, sollten auswandern. Philosophie hatte ihnen nicht geholfen. Sie waren schon sehr anfällig, trotz ihrer Größe als Philosophen in dieser Zeit. Und die,
also Sie denken an Karl Bühler auch.
An Karl Bühler, ich denke an Hitzwald, ich denke an Otto Seitz in Deutschland, ich denke an Heinrich Gompertz selbst. Sie sind Philosophen, die ich viel schätze in meiner Arbeit, in meiner Forschung und auch in meinem Leben. Und ich denke, dass die Geschichte kann sich immer sich wiederholen. Dass die Leute können immer das alles vergessen. Und das Ungeheuer kann sich wieder ereignen. Und deshalb soll ich immer diese Verantwortung tragen für das.
Aber wenn man nicht auswandern muss, also wenn die Verhältnisse nicht so sind, dass man auswandert, was tut man dann, wenn man Philosophie studiert hat? Das ist jetzt eine vielleicht naive Frage, aber was macht jemand, der in Fes oder in Rabat oder in Marrakesch ein Philosophiestudium absolviert hat, was macht man als Beruf?
Das sind große Probleme, die ganz überall zu sehen sind. Der Absolvent in der Philosophie zurzeit
Frage von vorhin noch einmal, das ist auf der Vorderseite wegzuschneiden. Ja, also ich habe jetzt eine ganz simple, eigentlich naive Frage, Professor Benani. Was macht man in Marokko, wenn man Philosophie studiert hat? Was macht man nachher? Welche Berufe, welche Lebensformen bieten sich da an?
Die meisten Studenten sind zurzeit bewusst geworden, dass mit Philosophie allein keine rosige Zukunft in Sicht ist. Und deshalb werden viele eine Umschulung machen. Machen Umschulung und studieren etwas anderes manchmal nach der Magisterarbeit. Und viele machen eine Kombinierung zwischen verschiedenen Fächern.
Mhm.
Oder manchmal studieren Informatik daneben.
Aber haben Sie trotzdem viele Studenten?
Wir haben sozusagen viele Studenten, aber in der Philosophie selbst sind es manchmal 15, 20 Studenten.
In Fes?
In Fes.
Pro Jahrgang?
Ja, pro Jahrgang. Aber in der Psychologie sind etwa mehr als bei den Philosophen. Und in der Soziologie sind am häufigsten, aber wir haben hier eine Kombinierung zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Und ich selber versuche, meinen Studenten zu raten, viele Sprachen zu lernen, damit sie auch viele Hochschulen betreten können, wie Schulen für Journalismus, Schulen für Verwaltung, Schulen für Psychologie. Es gibt viele Schulen, die auch nach dem Magister
damit Sie, wenn Sie zum Beispiel Deutsch lernen, dann auch in Österreich studieren können, falls Sie sich das leisten können, weil man da ja neben dem Studium nicht arbeiten darf. Also das ist immer eine sehr zweifelhafte Sache, nicht? Aber wir müssen zum Abschluss kommen. Die Zeit ist immer zu kurz und ich bedanke mich wirklich sehr herzlich für das Gespräch. Wir haben wieder die Themen längst nicht erschöpft. Ich kann leider heute die nächste Sendung nicht ansagen, weil ich das nicht weiß, da die Sendung, unser heutiges Gespräch mit Professor Benani, haben wir vorproduzieren müssen, weil er wieder nach Fes fährt. Und ich verabschiede mich herzlich. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.